ARD.
Mit Spannung erwartet das Gipfeltreffen zwischen Kreml-Chef Putin und US-Präsident Trump in Alaska. Und was erwarten die Menschen in der Ukraine von dem Treffen? Europa sitzt nicht mit am Tisch. Warum wird die EU in Sicherheitsfragen als Player immer noch nicht ernst genommen? Siedlungspläne im Westjordanland stoßen international auf Empörung. Hallo, ich bin Michael Hafke, hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, dem 15. August um 7.30 Uhr. Heute nun ist es endlich soweit. Um 11 Uhr Ortszeit, das entspricht 21 Uhr deutscher Zeit, kommt es zum lange erwarteten Gipfeltreffen zwischen Russlands Machthaber Putin und US-Präsident Trump. Austragungsort ist Anchorage im Bundesstaat Alaska. Gegenüber, auf der anderen Seite des Beringmeers, liegt dann auch schon das russische Sibirien. Klar ist, Europa ist bei dem Treffen nicht dabei und auch die Angegriffenen sitzen nicht mit am Tisch, wenn Putin und Trump über einen möglichen Frieden in der Ukraine sprechen. Die europäischen Verbündeten der Ukraine befürchten weiterhin, dass man in Anchorage Verabredungen zu Lasten der Ukraine treffen könnte. Wie blicken nun die Menschen aus der Ukraine auf das Treffen heute? Unser Korrespondent Nils Buhler in Kiew mit einem Stimmungsbild.
Hinter dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj liegt ein regelrechter Diplomatie-Marathon. Von Montag bis Donnerstag 11 bilaterale Treffen mit Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. Darunter Indien, Kanada, die Vereinigten Arabischen Emirate und Großbritannien. Bei allen Treffen ging es neben anderen Dingen immer wieder um einen Punkt: Wie kann es einen stabilen Frieden in der Ukraine geben?
Має бути припинення вогню, номер один. Мають бути гарантії безпеки, бути і повинні бути посилені.
Es müsse einen Waffenstillstand geben und es brauche Sicherheitsgarantien, sagt Selenskyj, hier vorgetragen nach einer Videoschalte mit den europäischen Partnern und US-Präsident Trump. Einem Treffen und wahrscheinlich dem zentralen Treffen dieser Woche wird Selenskyj aber fernbleiben müssen. Wenn sich heute US-Präsident Trump mit dem russischen Machthaber Putin in Alaska trifft, kann Selenskyj nicht dabei sein. Putin hatte einem Dreierformat mit Trump und dem ukrainischen Präsidenten nicht zugestimmt. Im Vorfeld des Treffens wurde immer wieder öffentlich darüber diskutiert, ob Russland zu einem Frieden bereit ist, wenn die Ukraine Gebiete abtritt. Wie kommt das alles bei den Menschen in der Ukraine an? Nachgefragt in Kiew. Das ist eine schwierige Frage. Diese Gebiete, in denen ebenfalls unsere Landsleute, Ukrainerinnen und Ukrainer leben, sind keine russischen Gebiete, sondern ein Teil unserer Geschichte. Es ist falsch, sie aufzugeben, aber es ist ebenso falsch, sie nicht aufzugeben und den Krieg fortzusetzen und noch mehr Tote zu haben. Das ist falsch. Gibt es eine Garantie dafür, dass sich dies nicht wiederholen wird? Wird in einigen Jahren nicht wieder eine andere Generation zugrunde gehen? Sie wollen unbedingt unseren Präsidenten außen vor lassen und sich selbst treffen. Das heißt, sie wollen verhandeln und vereinbaren, was für beide Seiten am besten ist. Dann werden sie die Ukraine vor vollendete Tatsachen stellen.
Immerhin, der US-Präsident hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass er den Gipfel heute als Vorstufe zu einer zweiten Begegnung betrachte, zumal er wohl auch nicht ausschließt, dass die Begegnung ergebnislos bleibt. Und er deutet ebenfalls an, dass es bei dem Gipfel möglicherweise um Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland geht. Gewohnt vage sagte er dann auch noch im Weißen Haus, angesprochen auf ein mögliches zweites Treffen: Vielleicht holen wir auch einige europäische Führungspersonen dazu. Vielleicht auch nicht. Heute jedenfalls kann Europa nur zusehen. Sollte es tatsächlich zu einem Waffenstillstand kommen, hätten die Europäer und Briten eine monumentale Aufgabe zu bewältigen: den Frieden zu sichern. Und sind sie dazu überhaupt in der Lage? Antworten darauf von ARD-Korrespondent Jean-Marie Magro in Brüssel.
Wenn US-Präsident Donald Trump den russischen Machthaber Wladimir Putin in Alaska empfängt, ist das schicksalsträchtig, meint der frühere luxemburgische Außenminister Jean Asselborn.
Es geht auch am Freitag um die Freiheit in ganz Europa.
Pathetisch, aber zutreffend. Europa sitzt nicht mit am Tisch, wenn sich zwei der mächtigsten Männer über die Zukunft des Kontinents austauschen. Der liberale italienisch-französische Europaabgeordnete Sandro Gozi.
The European must continue
Die Europäer müssen weiterhin in unbekanntem Gebiet reisen. Wir reden über Macht, Verteidigung, Sicherheit. Das sind Dinge, an die Europäer nicht gewöhnt sind.
Das Europa der Verteidigung, so Gosi, werde gerade erst gebaut. Die gemeinsame Koordination beim Ankauf von Rüstungsgütern und der Streitkräfte, das Hochfahren der Waffenproduktion und auch der Mentalitätswandel, dass man für die eigene Sicherheit selbst verantwortlich ist, das alles brauche Zeit. Zeit, die Europa nicht habe.
Jeder Tag, jede Woche ist wichtig, um das aufzubauen, womit wir schon vor 20 Jahren hätten anfangen müssen.
Das Problem ist nur,
wir sind nicht gebaut worden, nach dem Zweiten Weltkrieg, um eine Militärmacht zu sein,
sagt der leidenschaftliche Europäer Asselborn. Europa, das sich auf seine Allianz mit den USA verlassen hat, zeige keinerlei Mut, sagt die ehemalige NATO-Funktionärin Stefanie Babst. Dabei könnte Europa stark sein. Zusammen mit Kanada stellt man 1,9 Millionen Soldatinnen und Soldaten. Mit Frankreich und dem Vereinigten Königreich gibt es zwei Nuklearmächte. Dazu Balten, Nordeuropäer und Polen, die eine klare Sicht auf den russischen Aggressor hätten. Statt Putin zu belohnen und ihm Gebiete zu versprechen, müsste Europa die Ukraine mit allem unterstützen, fordert Babst.
Das ist unsere Verantwortung. Also wir könnten natürlich auch aus unseren mageren Beständen selbstverständlich mehr für die Ukraine tun. Wenn Sie sich anschauen, was wir finanziell in den letzten 3,5 Jahren für die Ukraine ausgegeben haben, dann ist das im Vergleich beispielsweise zu dem, was wir 20 Jahre in Afghanistan investiert haben, Peanuts.
Stattdessen werde alles Mögliche getan, damit der US-Präsident im Boot bleibt. Am Mittwoch gaben die Europäer ihm ihre Kernanliegen mit. Die Ukraine muss an den Verhandlungstisch, erst müssen die Waffen schweigen, dann kann über Gebiete entlang der Kontaktlinie verhandelt werden. Besetzte Gebiete werden nicht rechtlich anerkannt. Und schließlich eine kleine Überraschung, wie eine Sprecherin der EU-Kommission bestätigte.
Wir begrüßen, dass der US-Präsident zugesagt hat, sich an Sicherheitsgarantien beteiligen zu wollen.
Wie diese aussehen, steht auf einem anderen Blatt. Ob die Europäer und wer von ihnen dazu in der Lage wären, tausende Kilometer Grenze in der Ukraine zu sichern? Fragwürdig. Und trotzdem erkennt der langjährige Diplomat Asselborn Fortschritte.
Dass die Europäische Union sich zusammengerissen hat, dass jetzt viel verhandelt wurde unter den wichtigen Europäern, das sind meines Erachtens dann der Deutsche, der Franzose, der Brite und natürlich auch die Polen und alle anderen Europäer, dass sie mit einer Stimme reden. Das ist ja auch der Fall, mit Ausnahme von diesem unsäglichen Orbán, aber den soll man in dieser Sache laufen lassen.
Gestern haben wir in unserem Podcast bereits darüber berichtet, die Pläne der israelischen Regierung, tausende neue Wohneinheiten im Westjordanland zu bauen. Der rechtsextreme Finanzminister Smotrich verkündete den Bau von 3.400 Wohnungen im Gebiet Ost-Jerusalem und der Siedlung Maaleh Adumim. Besonders heikel, weil das Gebiet als einer der sensibelsten Punkte im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern gilt. Die Bebauung würde eine Unterteilung des Westjordanlands in einen nördlichen und in einen südlichen Teil bedeuten und ein zusammenhängendes Territorium praktisch unmöglich machen. Eine Zwei-Staaten-Lösung und ein dauerhafter Frieden rücken in weite Ferne. Die internationale Empörung ist groß. Laut eines Sprechers des Auswärtigen Amtes in Berlin verstößt der Plan des Siedlungsbaus gegen das Völkerrecht und einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Ähnliche Urteile kommen aus der EU und der Türkei. Die EU-Außenbeauftragte Kallas beklagt, dass solche Entscheidungen jede weitere Möglichkeit für Frieden untergraben würden. Und zum Schluss noch immerhin eine kleine Überraschung. Seit Beginn des Gaza-Krieges können Journalisten kaum noch von dort berichten. Nun hat sich US-Präsident Trump dafür ausgesprochen, dass Israel Reportern Zugang zum Gazastreifen gewährt. Ob er jetzt Israel dazu drängen wird, das lässt er gewohnt offen. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.